da können wir Bios uns in gewisser Weise richtig cool zurücklehnen und sagen, ey, wir treffen Umweltaussagen, die sind durch Bio abgesichert. Das ist ziemlich cool und das unterscheidet uns sehr positiv von vielen anderen. Also da kommt sogar etwas, was möglicherweise sehr positiv für uns ist.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Das Thema Bio-Lebensmittel ist längst bei uns angekommen. In der Landwirtschaft, im Handel, im Alltag und für einige von uns ist es selbstverständlich geworden, Bio zu kaufen und neue Bioprodukte auszuprobieren. Und genau deswegen steht das Thema an einem entscheidenden Punkt. Wie bleibt denn der ökologische Anspruch glaubwürdig, wenn wir immer wieder neue Produkte bekommen, Trends immer schneller wechseln und die Nachfrage steigt? Genau hier setzt die Arbeit der Innovations- und Trendjury der Messe Biofach an. In dieser Folge spreche ich mit Anne Baumann und Julian Stock, zwei Mitglieder der Trendjury. Und beide sehen das Thema Biotrends aus sehr unterschiedlichen, aber doch hochrelevanten Bereichen. Gemeinsam schauen wir auf die Biotrends 2026, ordnen Food- und Produkttrends ein und fragen, was das wirklich für die Zukunft von Bio bedeutet. Los geht's! Liebe Anne, lieber Julian, schön, dass ihr heute gemeinsam bei Foodfact zu Gast seid. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, da zu sein.
Ihr seid ja beide Teil der Innovationstrendjury der Biofach, bringt aber sehr unterschiedliche Hintergründe mit. Könnt ihr uns dazu mal vielleicht ein bisschen was erzählen?
Ja, dann starte ich gerne. Also ich bin eigentlich Film- und Fernsehjournalistin tatsächlich und kam aber über diese Medienerfahrung zu dem Verband der AOL, Verband der Öko-Lebensmittelherstellerinnen und Hersteller. Die haben jemanden gesucht für Öffentlichkeitsarbeit. Das war vorher kein Thema. Hatte dort riesige Freude, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten und darf jetzt dem Verband als Vorständin vorstehen. Genau.
Cool. Und du, Julian?
Ich bin jetzt seit 13 Jahren so im nachhaltigen Ernährungssektor und habe lange bei Alnatura gearbeitet und hatte dort viel mit Startups, Innovationen und Trends zu tun. Und das Thema Weiterentwicklung der Sortimente und Produktneuheiten hat mich einfach seit jeher irgendwie interessiert und gefangen. Und ich finde es total toll, dass ich das die letzten Jahre auch immer wieder weiter so im Blick haben durfte. Und hatte einfach auch über die letzten Jahre dann in der Agentur und mit dem Good Food Collective viel mit Startups und eben Produktinnovationen zu tun.
Also ihr zwei seid ein sehr spannendes Duo, muss ich mal sagen. Daher vielleicht gleich mal als Einstieg die Frage, was macht denn eigentlich so eine Innovations- und Trendjury? Worum geht's denn da wirklich?
Also wir schauen uns an, was gibt es auf dem Markt an Neuheiten? Was haben die Unternehmen? Und da sind richtig coole Startups dabei. Da sind lange Bio-Pioniere dabei, die auch wieder mit coolen Produkten irgendwie auf den Markt kommen. Und wir schauen uns das an und schauen, was gibt es da eigentlich an Produkten, wo sind eventuell Trends abzuleiten, schauen aber auch generell zu sagen oder diskutieren miteinander, was ist eigentlich gesellschaftlich los, wie wird das Thema Food, Ernährung, was für eine Rolle spielt es in der Gesellschaft und so, was entdecken wir da für Trends und welche Produkte bilden diese Trends ab?
Ich könnte es nicht besser zusammenfassen. Ja, ich glaube, das eine und das andere. Ne? Was sehen wir draußen und was kommt aus der Branche an Innovationen rein? Und das zu schauen, was ist daran wirklich innovativ im Kontext von dem, was da draußen passiert. Ja, absolut, Anne.
Woran erkennst du denn, Julian, dass eine Innovation zwar gut klingt, aber vielleicht wenig Wirkung entfalten wird? Also, dass sie vielleicht sogar überschätzt ist?
Das ist, finde ich, eine wirklich sehr schwere Frage, weil es gibt ja immer wieder so kurze Produkthypes, von denen dann alle erzählen, sie würden jetzt das neue große Ding werden und dann passiert das nicht. Ich glaube, ein bisschen ist es Gefühl und vielleicht so eine Erfahrung, aber manchmal ist es auch einfach nur eine schnöde Vermutung. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Hard Seltzer oder sowas, dieses Getränk aus den USA, das Alkoholische, was da rüberkam vor ein paar Jahren und es hieß so, das ist das neue Alkopops so ungefähr und das hat man nie wieder irgendwo gesehen, obwohl es in den USA einen sehr, sehr starken Markt dafür gibt. Ich würde immer überlegen, hat es wirklich das Zeug, eine große Gruppe von Menschen zu begeistern und nicht nur so eine kleine Instagram Group, sondern hat das wirklich das Zeug dafür, ein Top-Artikel in einem Sortiment von einem Supermarkt zu werden? Und da muss man dann, glaube ich, auch sagen, dass wir Menschen halt jetzt auch nicht so krass veränderungsbereit sind und jetzt irgendwie, weiß nicht, ich erinnere mich jetzt an grünes Ketchup, was es irgendwann mal in den 90ern, glaube ich, gab oder halt irgendwelche so ganz abgefahrene Ideen, die erzeugen zwar eine große Aufmerksamkeit, Aber sie etablieren sich nicht, weil sie keine ausreichend große Zielgruppe ansprechen.
Ja gut, zu den Farben kommen wir ja noch ein bisschen später. Ich habe gestern zufällig mit einer Freundin über das heutige Gespräch gesprochen und die hat zu mir gesagt, sie ist selber Start-up-Beraterin, die hat zu mir gesagt, also ich rate jedem innovativen Start-up ab, mit Bio-Produkten zu starten, denn Bio ist ein Preistreiber und gerade am Anfang, wenn das Produkt dann zu teuer ist, dann ist es ja überhaupt nicht marktfähig. Also kann es sein, dass auch das ein Thema ist, warum zum Beispiel eine Innovation nicht durchstartet?
Ich sehe das ganz andersrum, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass in den meisten Bereichen Bio absolut zum guten Ton gehört und eine Selbstverständlichkeit auch für viele Food-Startups ist, ihre Produkte und ihr Portfolio grundsätzlich in Bio-Qualität aufzuziehen. Aber es gibt auch, wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, so den veganen Markt mal anschaut, da habe ich mal einen Gründer von einem Startup sagen hören auf die Frage, warum man es nicht in Bio-Qualität macht, dass es der Markt eben nicht erfordert. Also ich glaube, auch da ist es total abhängig davon, von welchem Sortiment sprechen wir, welche Warengruppe betrifft es. Aber wenn man sich überlegt, dass GründerInnen von Startups ja auch nicht selten was verändern wollen und nicht einfach nur innovativ sein wollen, da ist Bio einfach absolute Selbstverständlichkeit, weil es einfach das Nachhaltigkeitskriterium Nummer eins ist.
Genau, das glaube ich auch. Also wenn Nachhaltigkeit der große Treiber ist, dann kommst du an Bio im Food-Bereich eigentlich überhaupt nicht vorbei. Das ist einfach mal unsere selbstbewusste Meinung und davon würde ich auch ausgehen. Und deswegen, ich kann das verstehen, dass Leute, das hören wir ja auch immer wieder, auch im landwirtschaftlichen Bereich beispielsweise, dass die Leute mittlerweile sagen, das Regulatorium Bio ist so immens. Es gibt so viele Dinge, die ich erfüllen muss. Diese Bio-Verordnung, die ist mittlerweile so riesig, wenn wir jetzt politisch werden. Und das stellt tatsächlich ein Problem dar und das verstehen wir auch, ja, und so weiter. Also da gilt es eher künftig auch zu sagen, was ist Bio wirklich und wie können wir diese ganze Gesetzgebung, die da drumherum ist, so schlank wie möglich machen, um Unternehmen das zu erleichtern, da wieder reinzugehen und ihre Landwirte vor allem auch mitzunehmen, weil Bio ist ein Prozess, da geht es um eine gesamte Kette und das ist ja eigentlich das Coole an dieser Idee. Da gibt es eine Idee, die wirklich von einem neuen Ernährungssystem träumt und das wurde marktfähig gemacht mit Bio. Das ist schon ziemlich cool.
Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Der erste Trend, den ihr definiert habt, nennt sich Reframing Organic. Da frage ich mich natürlich, was passt denn nicht in den alten Rahmen? Also wo ist denn bei dem alten Bio-Rahmen der Lack ab?
Ich glaube, Bio kommt einfach aus einer Gegenbewegung zur industriellen Landwirtschaft und so die ganze Entstehungsgeschichte in den 70ern. Ich glaube, jede Bewegung oder jede Strömung und auch jedes Prinzip hat es verdient, hin und wieder hinterfragt zu werden und auf den Prüfstand gestellt zu werden, um einfach eine Weiterentwicklung sicherzustellen. Genauso haben wir ja auch den Biomarkt in einer sehr, sehr starken Transformation und Veränderung in den letzten Jahrzehnten gesehen. Also die Gründungskultur, da gab es halt einfach nur Vollkornbrot und es gab keine Nuss-Nougat-Creme oder was auch immer, ne, und gab lange keine Erdnussflips, weil es texturiertes Material ist sozusagen. Das sind ja alles Dinge, wo sich die Branche weiterentwickelt hat und verändert hat. Ich glaube, im Zuge einer immer besseren Datengrundlage, immer besseren Technologien, also Infrastruktur sozusagen, mit der wir arbeiten können, hat es einfach Sinn, den Biokern zu erhalten und diese ursprünglichen Werte auch mit in die Zukunft zu transportieren und trotzdem zu schauen, was ist denn heute im Jahr 2026 möglich und wie kann das dem Bio-Wertesystem getreu implementiert werden.
Was bedeutet das dann konkret, Bio neu zu rahmen? Das heißt ja im Prinzip, die DNA muss erhalten bleiben. Anne, was meinst du?
Genau, die DNA muss erhalten bleiben. Also ich erinnere mich immer so an Gespräche mit jungen Leuten, die gesagt, ach Bio, das ist doch das, was meine Oma kauft. Ja, genau. So und dann kam diese Fridays for Future Bewegung auf. Plötzlich und die gesagt haben, wir stehen total auf Nachhaltigkeit, wir brauchen das, weil es einfach um unsere Existenzgrundlagen geht, ja, die ganzen Klimathemen und so weiter, Biodiversitätskrisen. Da gibt es plötzlich eine junge Generation, die hat wieder Interesse an diesen Themen und wir sitzen da und denken, ey, wir haben eigentlich voll die Antworten für diese Leute, zumindest im Food-Bereich, ja. Aber irgendwie sprechen wir ihre Sprache nicht. Und das ist ja Framing auch. Also wir müssen schauen, genau diese alten Werte auch wenn wir zum Beispiel aus Marketing-Sicht oder einfach alles, was Kommunikation angeht, können wir diese alten Werte, die immer noch total Bestand haben und wonach die Leute sich sehnen, also Fairness, Sorgfalt, diese ganzen Themen und so, die ja alle drinstecken in Bio, die müssen wir neu erzählen. Also das sozusagen auf Kommunikationsseite, und dann gibt es natürlich auch ganz praktische Fragen. Also wie lässt sich schonende Verarbeitung weiterdenken? Wie gehen wir mit KI um und so weiter? Also diese neuen Trends auch zu integrieren in Bio.
Und wo seht ihr da jetzt zum Beispiel die größte Diskrepanz zwischen diesen Erwartungen, also Bio als Krisenlöser, und der betrieblichen Realität, also dem, was Bio tatsächlich leisten kann?
Ich sehe da eigentlich gar nicht so eine große Diskrepanz. Ich glaube, dass eben, wie es Anne ja auch gerade gesagt hat, Bio hat die Antworten seit Jahrzehnten, aber auch heute die Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit, was ein ökologisches Ernährungssystem angeht oder nachhaltiges Ernährungssystem. Und trotzdem merkt man, glaube ich, ja auch eine gewisse Patina und einen gewissen Staub manchmal so ein bisschen auf der Szene jetzt so, die auch von vielen Pionieren geprägt wurde und Pionierinnen. Und da ist vielleicht manchmal so ein bisschen Dogmatismus auch zu spüren. Ich glaube, das ist eine interessante Frage, könnte sein, was haben wir denn vor 20 Jahren mal abgelehnt, was heute da ist und uns nicht wehgetan hat? Und was könnte jetzt in den nächsten 20 Jahren kommen, oder sagen wir mal auch einen kürzeren Zeithorizont, mit dem wir uns einfach befassen? Bio hat ja auch eine Vergangenheit, eben nicht werblich zu sein und eben aus dieser auch Gegenbewegung als fast schon alternatives Wirtschaftssystem so. Das hat einen ganz starken ethischen Hintergrund und da wurde ganz viel auch eben nicht gemacht, weil man gesagt hat, wir wollen anders auftreten. Und ich glaube, da merkt man auch schon auch in den letzten bestimmt schon 10 Jahren jetzt natürlich einen starken Wandel hin zu einer viel besseren Kommunikation und einer stärkeren Positionierung und eben auch einem selbstbewussten Auftritt nach außen, mit dem man auch eine junge Zielgruppe begeistern kann und diesen leichten Nostalgie-Touch, den das Ganze hat, eigentlich eher wieder zu einem Vorteil nutzen kann, weil auch das hat Anna ja gerade angedeutet, so die Leute sehnen sich doch nach guten Neuigkeiten, nach Hoffnung, insbesondere in Zeiten wie diesen, und Bio hat eigentlich genau die Antworten und das warme Bettchen, nach dem sich die Leute vielleicht sehnen.
Vor allem in kalten Zeiten wie diesen, ne? Ich schau gerade mal aus dem Fenster, -10 Grad. Ein zentrales Motiv, das sich durch diese Antworten ja auch zieht, du hast gesagt, klare, stärkere Positionierung, das ist dieser Wunsch nach Einfachheit, nach Klarheit, und genau dort setzt ja auch dieser nächste Trend an, perfectly simple, Einfachheit als Qualitätsversprechen. Warum ist das gerade jetzt eine Erwartung der Konsumentin oder der Konsumenten, oder warum geht man genau jetzt in diese Richtung?
Weil in Zeiten von Globalisierung, glaube ich, die Leute es total gut finden, ja, auch da vielleicht einfache Antworten zu finden. Und Einfachheit heißt hier aber nicht, ist hier nicht abwertend gemeint im Sinne von, wir geben euch Antworten, die populistisch sind oder so, wie jetzt im politischen Bereich, sondern einfach heißt, wir geben euch Produkte an die Hand, die sehr wenige, dafür sehr sorgfältig ausgewählte Zutaten haben. Und unsere Zusatzstoffliste ist kurz. Das ist was Gutes. Und trotzdem schaffen wir es. Und da sind wir wieder bei dem neuen Organic sozusagen. Trotzdem können wir auch richtig leckere Convenience-Produkte machen. Also ich bin jetzt gerade Mama mit einem kranken Kind zu Hause und freue mich total, dass ich ein gutes Convenience-Produkt irgendwo in die Pfanne schieben kann und es schnell fertig ist. Ja, das hätte es früher auch nicht gegeben. Genau. Aber dieser Wunsch nach Einfachheit oder dieser Wunsch nach, ja, Einfachheit, Identität, das spiegelt das alles so ein bisschen wider. Wer bin ich in so komplexen Zeiten? Welche Produkte helfen mir dabei, mein Leben zu vereinfachen in dieser komplexen Welt?
Und was unterscheidet Perfectly Simple nun von einer klassischen Clean-Label-Logik?
Ich würde sagen, dass es auch hier wieder um einen gesamten Prozess geht. Also Perfectly Simple bedeutet auch naturbelassen. So, lasst eure Nahrung so natürlich wie möglich. Auch wieder ein altes ökologisches Prinzip. Das gilt sowohl für den Acker. Also wir müssen da nicht viel draufschmeißen an Spritzmitteln, weil die Natur macht das eigentlich für sich. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir dort verschiedene Sachen anpflanzen und so weiter, um die Erde irgendwie gut zu erhalten. Das geht bis hin über die Verarbeitung. Auch da gilt es, einfach zu verarbeiten. Also ich könnte jetzt auch Laboressen herstellen und den Ofen richtig hochdrehen und den Mixer und so weiter. Oder ich lasse auch dort zum Beispiel Brötchenteig lange ruhen oder so. Auch das ist eine Einfachheit.
Und ein Riesentrend, ne?
Ja. Ich finde auch, dass am Ende die Bio-Szene fast schon Erfinderin von Clean Label ist. Ja, also das ist ja schon seit jeher ein Anspruch gewesen, nur das reinzutun, was wirklich notwendig ist. Und dass das Ganze marktfähig geworden ist und deutlich über die Biogrenzen hinausgeschwappt ist, ist ja erstmal eine Errungenschaft, die gut ist für das ganze Prinzip. Und daher sehe ich eigentlich durchaus auch gewisse Parallelen zu den Unterschieden oder zu dem, wo Bio noch weitergeht, was Anna jetzt gerade gesagt hat, hat Bio einen grundsätzlichen Anspruch an Clean Label, Clean und Clear Label gleichermaßen und ist dazu ja eigentlich eben genau auch in der Lage, simple Botschaften eigentlich nach außen zu senden, nämlich, hey, Bio kümmert sich für dich um die Beantwortung der ökologischen Themen, die komplex sind und schwierig, aber mit einer Bio-Qualität kannst du dich schon mal drauf verlassen, dass es passiert. Und diese wir leben in einer komplexen Welt, suchen nach einfachen Antworten. Wir kriegen simple Botschaften auf Social Media in kurzen Aufmerksamkeitsspannen dahin, sagen wir, flackern da so durch. Und es braucht einfach genau diese Einfachheit in allen Kategorien. Und das schlägt sich ja bis hin zu Convenience-Produkten in der Gesellschaft nieder, dass die Leute suchen, was schnell geht, was einfach ist. Sie suchen einfache Antworten auf schwierige Fragen. Sie suchen Zutatenlisten, die sie verstehen und so weiter und so fort. Und da kann Bio an allen Stellen gleichermaßen einfach eine Antwort drauf liefern und sagen, hey, und genau deshalb braucht es auch zum Beispiel noch viel mehr Bio-Convenience, auch wenn das was ist, was die Biobranche vor 20 Jahren vielleicht anders gesehen hat, aber heutzutage ist es genauso ein Trend. Ich erinnere mich, dass vor 2 Jahren war das, glaube ich, als der Nudelsnack oder was letztes Jahr von Follow Food rauskam, das war erstmal so, hä, was soll denn so ein Produkt bei uns im Bioregal, haben einige gesagt, aber genau das brauchst, weil die Leute suchen solche Produkte zukünftig auch vermehrt im Bioregal, beziehungsweise freuen sie sich dann, wenn es solche Alternativen gibt, die offensichtlich Topseller im Konventionellen sind. Warum soll es das dann nicht im Bio geben?
Ja, und das Spannende finde ja ich, dass die Entwicklung einfacher Produkte, also Produkte mit wenigen Zutaten und einfachen Prozessschritten, dass so eine Entwicklung ja eigentlich um einiges komplexer sein kann als jedes andere Produkt. Und da frage ich mich, wie kommuniziert man denn das? Also wie kann man denn rüberbringen, dass das einfache Produkt nicht unbedingt banal ist?
Wenn wir die Antwort auf diese Frage hätten, dann hätten wir viele Probleme gelöst. Aber nein, das ist tatsächlich ist eine ganz richtige und wichtige Frage. Ich glaube daran, dass das möglich ist. Ich glaube daran, dass es geht. Aber es muss gut gemacht sein. Also, oh Gott, jetzt werde ich auch altklug. Aber Goethe hat ja mal gesagt, es gibt nichts Schwierigeres, als sich kurz zu fassen. Das ist eine Kunst. Deswegen gibt es so Leute wie Julian, die sowas können, die sowas kommunizieren können, komplexe Dinge einfach rüberbringen. Ja, ich glaube daran, dass es geht. Es geht zum Beispiel politisch, da sind wir wieder bei Follow Food oder ganz andere Unternehmen wie Recap oder so jetzt aus dem Verpackungsbereich, die richtig politisch werden in dem, was sie tun und auch da sozusagen eine Einfachheit drin haben. Ich glaube, es geht über Selbstbewusstsein. Das fehlt den Unternehmen manchmal. Über Selbstbewusstsein, dass sie eben mit komplexen Dingen umgehen und es trotzdem einfach zu transportieren. Es geht über Mut zur Lücke. Auch das fällt Unternehmen schwer in der Kommunikation.
Ich finde dazu noch die Biobranche der alten Szene vielleicht auch so ein bisschen hat einfach einen unglaublichen Anspruch, die ganzen Sachen alle auch rüberzubringen und die ganzen komplexen Inhalte in ihrer Gänze zu vermitteln. Ich glaube, was wir lernen dürfen, ist, uns einzulassen auf so eine Headline-Kommunikation, wie wir sie eben in Social Media und so weiter und eben ne, in der Kürze der Zeit halt einfach bringen müssen, dass wir das auch sagen dürfen, dass wir erstmal als allererstes in der Schlagzeile sprechen dürfen und die ganzen Gründe und die ganzen Belege für die Aussage, für die plakative und simple Aussage, die getätigt wird, die liefern wir ja, indem wir Informationen zur Verfügung stellen, Landingpages bauen, wo die Leute über einen QR-Code dann einfach sich das Ganze nachlesen können, wenn sie wollen. Aber als allererstes mal muss die Botschaft raus, als allererstes. Und das ist, glaube ich, auch eine kulturelle Frage gewesen in der Bioszene, eben ein Anspruch aus dieser Nichtwerblichkeit nicht so rauszubrüllen, sondern einfach nur einen guten Job zu machen und sich eher auf die Produkte und auf die Anbauweise und all die schwierigen Themen zu konzentrieren. Offensives Marketing und eine laute, starke Kommunikation ist, glaube ich, für einige AkteurInnen aus dem Biobereich noch ungewohnt und gleichermaßen relevant, um genau anzukommen gegen die anderen plakativen Botschaften, die teilweise nichts Besseres als Greenwashing sind.
Und ich glaube, Humor ist noch ein sehr guter Weg. Das fällt mir auch ein. Also ich glaube, dass man unglaublich viel über Humor machen kann und Selbstironie. Auch da können wir noch ein bisschen besser werden. Und was das Thema Greenwashing angeht, da wird uns aber auch demnächst mit der Empowering Consumers, also wieder politisch bin ich jetzt, da können wir Bios uns in gewisser Weise richtig cool zurücklehnen und sagen, ey, wir treffen Umweltaussagen, die sind durch Bio abgesichert. Das ist ziemlich cool und das unterscheidet uns sehr positiv von vielen anderen. Also da kommt sogar etwas, was möglicherweise sehr positiv für uns ist.
Und du denkst, da werden viele wegrutschen? Also viele vielleicht auch bekannte Markenartikler, die dann ihre Claims ändern müssen?
Also zumindest müssen sie sich sehr scharf damit auseinandersetzen, ja.
Interessant. Jetzt hast du, Julian, vorhin gesagt, na, also wir schreiben groß drauf, was kann das Produkt, was ist das Produkt? Mir ist aufgefallen, sehr viele Innovationen, wenn es darum geht, was kann das Produkt, proklamieren, das ist gesund. Und auch bei den Trends, 2 der 4 benannten Produkttrends spielen auf dieses Thema Gesundheit an. Ist das ein Kaufargument? Verändert dieses Thema die Biobranche stärker als alle anderen Themen?
Ob es das jetzt so stark verändert, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist was, ist eine Kernkompetenz, die Bio einfach hat, weil der Anspruch, vollwertige Produkte anzubieten, zuckerreduzierte Produkte anzubieten und grundsätzlich den Fokus auch auf die Gesundheit zu haben, der liegt ja in der DNA der Bewegung. Der ganze Health-Food-Trend hat im Bioladen, ne, sein größtes Publikum gefunden. Und ich glaube, die Leute wissen, ne, mit der Reformhaus-Vergangenheit und so weiter und so fort, und haben ein grundsätzliches Vertrauen darin, dass Bioprodukte eher diesen Trend bedienen als konventionelle Produkte. Und auch da muss man natürlich sagen, hat sich das in den vergangenen 10 Jahren, hat sich der Markt zurecht gewandelt und es gibt absolut ungesunde Bioprodukte, die sollen aber auch nicht gesund sein, weil die sollen halt eben was für die Seele sein in dem Moment. Und das ist vollkommen wichtig für die Weiterentwicklung von Bio auf der anderen Seite. Und gleichzeitig der Megatrend Gesundheit in all seinen Facetten, da gibt es einfach eine mega große Biokompetenz, die wir einfach nur nutzen müssen und sagen, ganz, ganz selbstbewusst sagen können, so, also wir wissen, wie das geht und wir bedienen diesen Trend und das gesündeste Produkt gibt es bei uns in Bioqualität.
Genau, dieser Megatrend Gesundheit, Julian, da stimme ich dir total zu. Ich hatte auch jetzt im Vorfeld von unserem Podcast mir das nochmal angeschaut mit den Megatrends und so. Da gibt es ja Zukunftsforscher, die sagen, ne, Gesundheit ist und bleibt Megatrend, wird es noch stärker, nicht nur sozusagen hin auf die individuelle Gesundheit, Heilung von Krankheiten, sondern wird immer mehr eben verstanden, auch Gesundheit als planetares Gut. Also wo wir wieder bei Planetary Health und Planetary Health Diet sind und so. Ey, und da können wir auch sagen, also gesunder Boden, gesunde Pflanze, gesundes Tier, gesunder Mensch, eines der urökologischen Prinzipien, haben wir Haken.
Ja, wobei ein Gesundheitsversprechen heißt ja auch im Umkehrschluss, der Hersteller muss entsprechende Studien haben, Beweise vorlegen und auch wahrscheinlich in Forschung investieren. Kann das ein kleiner Biobetrieb überhaupt leisten?
Der muss sich sowieso mit Health Claims auseinandersetzen und sagt dann vielleicht eher gesundheitsförderliche Ernährung. Aber ich würde sagen, das ist eins unserer Uransprüche, zu einer gesundheitsförderlichen Ernährung beizutragen. Ja, das sollten wir kommunizieren.
Ich glaube, da brauchst du auch einfach eine smarte Kommunikation, weil das Schöne ist an Bioprodukten ist ja, dass die Substanz das hält. Und die Angst vor Greenwashing oder Healthwashing oder was auch immer es dann in dem Moment wäre, die ist ja nur dann begründet, wenn dahinter nicht eine wirklich ernsthafte Absicht und Haltung und auch der Versuch steht, das entsprechend abzubilden. Und wenn das möglich ist, dann ist es doch voll in Ordnung, wenn man einfach auch die richtige Kommunikation wählt, die dann eben nicht in Health Claims verfällt, die smart genug ist, aber die Leute trotzdem genau an dem Motiv auch abzuholen, für das sie in dem Moment da sind. Und das ist dann am Ende eine Frage von gutem Marketing, aber immer noch gutes Marketing für eine gute Sache ist halt eben keine Manipulation, sondern es ist das Sprechen in der richtigen Sprache und das Abholen einer Zielgruppe, die empfänglich dafür ist und einen Wunsch hat und dem nachzukommen, ist dann, finde ich, wieder vollkommen integer.
Jetzt bin ich natürlich besonders neugierig, welche Gesundheitsprodukte haben euch denn begeistert für 2026 auf der Biofach?
Also ich habe einen Favorit, der definitiv ist es Verano bei mir, ist Aufschnitt aus ganzen Steckrüben zum Beispiel, die auch mit einem ganz innovativen Produktionsverfahren hergestellt werden. In Bioqualität, das ist absolut vollwertig. Das ist Gemüse, zahlt voll auf den Vegan-Trend ein. Das hat eine super Story. Das ist schmeckt total lecker als allererstes Mal. Das ist für mich so ein Unternehmen, ein Startup, was man auf jeden Fall im Blick behalten sollte, weil es so viele unterschiedliche Haken setzt an verschiedene Ernährungsmotive, dass ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial liegt, wenn die Leute erstmal verstanden haben, was sie da haben. Nämlich genau diesen Spagat zwischen einem leckeren veganen Produkt und eben einer Zutatenliste, die aus einem Artikel besteht, ja, aus einem Rohstoff. Das ist ja wirklich, oder ich weiß es nicht, vielleicht sind es auch mehrere am Ende, wenn da Rauch oder sonst was dazukommt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das geht ja am Ende um eine absolut die kürzeste Zutatenliste, vollwertiges Produkt, gesund, vegan. Also das hat mich auf jeden Fall geflasht, ja.
Und wirklich köstlich. Also ich habe es jetzt sogar in der Deutschen Bahn entdeckt. Völlig absurd. Im Bagel. Anne, hast du noch einen Tipp für uns?
Ja, ich bin tatsächlich, aber das liegt jetzt vielleicht auch gerade an der Erkältungszeit. Ich bin tatsächlich noch bei den Shots, bei den Immunshots und so weiter. Also Völkel beispielsweise ist für mich einfach ein Dauerbrenner. Das geht einfach immer. Das ist jetzt kein total neuer Trend. Das gab es die letzten Jahre auch schon immer mal wieder. Aber wir haben ja hier verschiedene Varianten, Immunshot, Matcha und so, wo ich sag, also die gehen einfach immer, die sind gut gemacht. Und auch da gibt's rundherum eine sehr starke Kommunikation bei allen Völkelprodukten. Da gibt es ein sehr starkes Marketing. Da wird offen über Preissetzung gesprochen. Da wird offen darüber gesprochen, dass Obst einfach sehr teuer ist. Ja, und das ist total gut. Also deswegen, das schmeckt nicht nur gut und tut gut, sondern es ist auch noch sehr cool kommuniziert.
Das hole ich mir sicher auch. Auf der Messe so unterwegs dazwischen ist das, glaube ich, ein guter Muntermacher. Besser als ein Schnaps oder ein Espresso.
Ich muss auch nochmal ergänzen, dass ich bin so ein ganz großer Fan von Vitalpilzen und halte Pilze insgesamt für einen so dermaßen coolen Rohstoff, um daraus alles Mögliche zu machen, was gesund und lecker ist. Und von daher jetzt, was wir gesehen haben, den Tee mit Ashwagandha, solche Sachen finde ich auch total gut, weil ich glaube, dass so Superfoods, es gab mal so einen kurzen Trend vor gut 10 Jahren, wo so Raw Food, Superfood irgendwie mal in die Regale kam. Ich glaube, dafür gibt es immer noch ein ganz großes Potenzial. Da zählen auch Produkte wie Kefir oder Kombucha oder so, solche Sachen mit rein, die halt eben für die Darmgesundheit gut sind. Also ich glaube, dass wenn wir so in die Richtung Pilze denken, dann ist das etwas, was eine ganz, ganz große Zukunft haben wird.
Verano, Kefir, Kombucha, das sind ja alles Produkte, die schon auch auf den nächsten Trend einzahlen. Präzision trifft Tradition im Bereich der Fermentation. Puh, ist das ein Thema, das ein Kunde überhaupt verstehen kann, eine Kundin? Viele denken sich ja da vielleicht, Bio-Sauerkraut ist fermentiert und es ist schön, dass es präzise fermentiert wurde, aber das ist ja damit eigentlich gar nicht gemeint, oder?
Ich glaube, auch da ist die Frage, was für Botschaften kriegen wir am Ende übersetzt in die Zielgruppe, weil die Arbeit findet im Hintergrund statt. Und wenn ein Unternehmen das schafft, die Vollwertigkeit eines Produktes erlebbar zu machen, dann ist das erstmal legitim, das auch ganz plakativ zu vermarkten. Und da habe ich immer noch ein ganz, ganz großes Vertrauen eben in die Biobranche, dass sie es zukünftig weiterhin schafft, komplexe Sachverhalte auf eine simple Botschaft zu transportieren und diese Trends am Ende zu bedienen. Und genau dieses, hey, du willst eine gesunde, vollwertige Ernährung, wir kümmern uns darum, hier ist dein Produkt. Wenn du mehr wissen willst, dann findest du die Doktorarbeit auf unserer Webseite, hier ist der QR-Code dazu. Aber du kannst auch einfach nur genießen und musst dir keine Sorgen machen und machst einen Haken dran an dieses große Fragezeichen, wie soll ich mich denn jetzt eigentlich wirklich ernähren? Weil das ist eine Frage, die wir sowieso nicht beantworten können, weil es hochkomplex ist und super individuell.
Bleiben wir nochmal bei dieser Präzisionsfermentation. Das chinesische Unternehmen KBio Biotech, bezeichnenderweise aus Wuhan, ist ja mit einem Fermentationsprodukt gerade in der Presse. KBio hat nämlich mittels Fermentation eine giftige Omega-Fettsäure produziert und die ging als Milchpulver in diverse Säuglingsnahrung. Wenn man jetzt solche Schlagzeilen liest, frage ich mich, passt Fermentation, passt vor allem Präzisionsfermentation zu Bio? Oder anders gefragt, wo passt's und wo passt's nicht?
Boah, das finde ich ganz schwierig, Stefan, das zu beantworten, ehrlich gesagt. Ich habe da auch keine Antwort darauf. Ich kenne mich dazu auch zu wenig mit den Prozessen an sich aus, muss ich sagen. Ich weiß, dass unsere Unternehmen sich damit auch beschäftigen. Also da ist Präzisionsfermentation schon ein Thema.
Ich finde es auch sehr schwierig und ich bin auch eben kein Lebensmitteltechnologe. Und deshalb, ich glaube, wann immer wir halt in das Thema Gentechnik gehen, dann wird das Ganze kritisch und da ist Bio auch zu Recht mit einer klaren Haltung am Start. Und die Frage ist, inwieweit solche Technologien zukünftig weiterentwickelt werden. Also ja, aber da bin ich leider auch nicht Profi genug, ja.
Aber vielleicht ist das eine Hausaufgabe zum Thema Reframing Organic, dass man auch da guckt, okay, wie werden denn da die Antworten auf solche Fragen? Weil an sich finde ich es ja schon spannend und wahrscheinlich auch zukunftsorientiert, wenn solche Produkte weiterkommen und ja vielleicht auch im Graubereich entstehen.
Ja, absolut. Das ist auch eine der wesentlichen Fragen, mit denen sich also die Branche auch beschäftigt, ja.
Ich glaube, was wir auch sehen, jetzt zum Beispiel, was vielleicht so eine Zwischenlösung sein könnte, Startups, die sich rund um das Thema Pilzmyzel auseinandersetzen und da am Ende Strukturen heranzüchten, die unabhängig von Gentechnik sind, aber eben in großen Reaktoren hergestellt werden. Dafür hat, glaube ich, Bio auch noch keine richtige Antwort. Ich glaube, vielleicht gibt es solche Themen, wo man sich nicht gleich an irgendwelche Gentechnikfragen rantrauen muss, die Bio grundsätzlich in Frage stellen würden und wo man auch sich fragen würde, muss, was bleibt denn dann von Bio übrig, wenn man sich solchen Themen öffnet? Und dann lässt man das gegebenenfalls den konventionellen, aber findet vielleicht andere Methoden und ausreichend Erweiterungen, was aber nicht so stark von den Kernen von Bio in Frage stellt, nämlich gentechnikfrei zu sein. Ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial.
Genau, aber die Diskussion ist spannend. Also wie gesagt, wir hatten bei uns immer mal so ein Bild geprägt von diesem Kollat-Experiment mit dem Apfel. Kollat, der sich vor seine Studenten gestellt hat und der irgendwie einen Apfel in der Hand hatte und der dann gesagt hat, so jetzt schaut euch mal diesen Apfel an. Und wenn wir diesen Apfel jetzt zerlegen in viele Einzelteile, dann hat er viele Reagenzgläser hingestellt und ein großes Glas, ne, was ist da alles drin? Und da hat man ein großes Glas mit Wasser erstmal natürlich, ganz viel Wasser, dann sind viele flüchtige Stoffe und so weiter und das kippen wir jetzt alles in diesem Glas zusammen und rühren das um. Und dann haben wir dieses Glas mit diesem zerlegten Apfel sozusagen und wir haben den Apfel an sich. Was unterscheidet die beiden Dinge denn voneinander? So, und dann gibt's natürlich da gewisse Antworten drauf. Der Apfel hat eine bestimmte Struktur, so wie er zusammengesetzt ist. Der Apfel ist an sich ein lebendiges Produkt in dem Sinne, dass er reproduzierbar ist und so, ne? Also auch Kreislaufgedanken und sowas. Genau, wie gesagt, er hat eine gewisse Struktur, er ist lagerfähig und so. Also all diese Dinge. Und da ist ja schon etwas, was dieses Konstrukt Apfel zu sagen von diesem zusammengerührten Becher unterscheidet.
Das Ganze ist besser als die Summe seiner Teile.
Genau. Und das ist ja schon so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, das ist ja die Idee von Bio, also wo es darum geht, in der Natürlichkeit des Apfels, da liegen schon so viele coole Gedanken, dass wir die eigentlich einfach so lassen können und in ihrer Natürlichkeit fördern. Aber natürlich trotzdem ein Stück weit ist eben auch Convenience zu machen und es massentauglich zu machen. Und deswegen, also ich glaube, an diesem Punkt bewegen wir uns gerade zwischen diesen beiden Extremen.
Also ich denke da auch nochmal zurück, wenn ich richtig liege, dann ist das Texturieren von Zutaten, so wie das jetzt bei Erdnussflips der Fall ist, dann war das lange bei Bio vielleicht sogar nicht erlaubt. Wenn ich da richtig liege, dann geht's doch vielleicht um solche Dinge am Ende. Also machen wir uns doch mal nichts vor, dass nicht alles immer ernährungsphysiologisch perfekt sein muss. Ja, also ich frage mich jetzt nicht, wie viel Ballaststoffe in meiner Schokolade drin sind. Ne, da frage ich auch nicht nach Kalorien, sondern da habe ich ein anderes Motiv in dem Moment, ja. Und ich glaube, solange wir in Herstellungsmethoden denken und nicht in der grundsätzlichen Veränderung von Kleinstmolekülen oder was auch immer in einem Lebensmittel, sollten wir eine gewisse Offenheit wagen und überlegen, wie gesagt, wie kann das trotzdem mit dem klaren Nachhaltigkeitsanspruch und mit dem ganzheitlichen System, was Bio einfach darstellt, wie ist das vereinbar bei einer gleichzeitigen Weiterentwicklung und dem sich anpassen an die neuen technologischen Möglichkeiten, die wir haben.
Wow, also sehr, sehr intensive, tiefgehende Themen. Lasst uns doch dann zum Abschluss nochmal etwas bunter werden. Der letzte Produkttrend, Colorful by Nature. Ist das ein Trend, der gegenüber den anderen nur an der Oberfläche kratzt? Was hat es denn mit dem Trend auf sich?
Also wir haben gesehen in den Einreichungen, dass es verschiedene Produkte gab, die plötzlich anders daherkamen. Und es war zum Beispiel ein Nussmus, was blau war, oder so Sachen wie Matcha-Produkte, die dann grün sind, Pancakes in unterschiedlichen Farben. Da sind wir einfach drüber gestolpert. Das ist vielleicht was im Konventionellen immer mal wieder oder regelmäßig auch sichtbar ist. Bei uns im Bio-Bereich fanden wir das jetzt neu. Und es zeigt einfach, dass eine junge Gesellschaft da auch nochmal jetzt ganz anders angesprochen wird, weil sich Menschen ja auch teilweise so ein bisschen entfernen. Also ich glaube, das ist so ein Gegenstrom. Auf der einen Seite entfernt man sich total von ursprünglichen Zutaten, von den vollwertigen Rohwaren hin zu einem fertigen Produkt, wo man gar nicht weiß, was da der Ursprung ist und wo es hingeht. Und auf der anderen Seite hat man eben diese Sehnsucht nach dem Ursprünglichen und nach dem Ganzheitlichen. Und beides geht zusammen. Beides ist Teil eines Ernährungssystems. Und wir fanden es total gut, dass es jetzt auch mutige Bio-Startups gibt oder Unternehmen, die dahingehend auch einfach nochmal ein bisschen was anderes fürs Auge bieten und das auch durchziehen. Also wir haben das schon länger erlebt im Marketing. Startups sind völlig anders unterwegs, was Branding angeht, was Kommunikation angeht, den Umgang mit Farben, die halt eben auch nicht klassisch ökig, sage ich jetzt mal, sind, sondern eben ja progressiv und modern.
Genau. Und also ich meine, ich weiß, dass meine Tochter auf bunte Pancakes brutal abfahren wird. Und deswegen ist es einfach völlig okay, mit diesen Farben zu spielen. Und ich finde, das Schöne finde ich an dieser... Also Farbe bedeutet auch immer Fröhlichkeit und irgendwie, und die Natur ist eben, das sagen wir ja auch, colorful by nature. Also es gibt, ja, in einem Mango leuchtet so fantastisch, gelb, orange in diesem goldenen Ton, das ist schon was Großartiges. Und wenn wir einfach mehr mit Farbe auch spielen und dadurch diese Fröhlichkeit und diese Progressivität und diese Coolness auch ein Stück weit erzählen, also wieder organic reframen an der Stelle, dann ist das total gut.
Ja, vor allem auch toll, dass es völlig ohne künstliche Farbstoffe auskommt, ne? Also, dass das wirklich von der Natur aus gemacht ist.
Das zeigt wieder den Erfindungsreichtum der Branche schon immer. Also wir sind einfach die Erfinder der Innovation im Food-Bereich.
Diese Trends so in ihrer Gesamtheit, die sehe ich persönlich ja eher auch so als Angebote, Orientierungen. Das ist ja jetzt was, da muss man ja eigentlich was damit tun. Das entscheidet sich ja nicht auf dem Papier, sondern am Markt, was aus diesen Trends passiert. Mich würde jetzt noch interessieren, was ist denn eure Einschätzung? Was folgt daraus für Märkte, für diejenigen, die die Produkte umsetzen, diejenigen, die sie verkaufen, für die Kommunikation, für den Handel? Was wäre denn da euer Tipp?
Also ich kann als ein ganz konkretes Beispiel nennen, zum Beispiel Naturata. Da hatten wir letztes Jahr einen Trend oder ein Produkt ausgewählt. Das war so ein Riegel mit Milch und Salzbrezel. Und ich kann sagen, zum einen hatte das nach innen in das Unternehmen rein eine unglaubliche Wirkung, weil die haben auch nicht einfache Zeiten hinter sich, so wie jedes Unternehmen. Und die haben sich total gefreut, dass sie hier ein Produkt auf den Markt gebracht haben, was plötzlich ein Trendprodukt auch ist, weil sie fanden es selber unglaublich gut. Es schmeckt auch total gut und sie hatten richtig Erfolg damit am Markt. Ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Benennung des Trends damit nur ausschließlich zu tun hat, aber ich glaube schon, dass wir einfach ein Signal in die Branche damit setzen, mit der Benennung dieser Trends und auch der Produkte. Und wie gesagt, dieses Unternehmen, die haben sich total gefreut, dass das ausgewählt worden ist. Es hat ihnen ein unglaubliches Selbstbewusstsein gegeben. Ich glaube, dass das auch Selbstbewusstsein geben kann in meinen Gesprächen, die ich habe, vertriebsseitig beispielsweise. Deswegen ja, ich glaube daran, dass wir damit Signale setzen in die Branche. Und allein das Signal zu sagen, wir verstaubten Ökos sind total trendig und wir sind cool, ja. Wir haben hier coole Produkte, schaut her. Das ist einfach das, was unsere Aufgabe hier ist.
Und ich glaube, dass das die Branche halt eben genau noch das ist, was Anne gerade gesagt hat und mittlerweile natürlich noch viel mehr ist als die verstaubten Ökos, nämlich auch ganz viele junge Unternehmen, die dieses Wertesystem teilen, die denselben Anspruch haben an Veränderungen, an System Change und an Produkte als Vehikel für einen Aktivismus. Und ich glaube, dass die Arbeit mit solchen Trends in ganz verschiedene Richtungen wirken kann. So wie Anne es gerade gesagt hat, das ist ja eine wunderschöne Story von Naturata. Und ich glaube, auch der Handel kann sich davon inspirieren lassen. Wir dürfen ja nicht vergessen, nicht jedes Produkt ist dazu gemacht, ein A-Produkt zu werden, sondern Produkte haben Profil- oder Profitcharakter, sage ich mal. Die einen sind die Umsatzbringer und die anderen bringen einfach Profil und auch immer wieder Stimulierung, um was Neues zu erleben. Und ich glaube, was für Handel wie auch für HerstellerInnen wichtig ist, ist zu wissen, dass man immer wieder Produkte bringt, die befeuern und die für Diskurs sorgen und für Bewegung. Und dann passt man das ab oder gleicht es ab mit einem Sortiment, was am Ende zum finanziellen, wirtschaftlichen Erfolg halt dann auch beiträgt. Und so ein gutes Portfolio zu haben aus Profil und Profit ist, glaube ich, relevant, um weiter im Diskurs zu bleiben, aber dann auch dauerhaft stehen zu bleiben.
Liebe Anne, lieber Julian, vielen Dank für eure Einblicke in diese Branche und für den klaren Blick darauf, wo das Thema Bio heute gefordert wird. Ja, schön, dass ihr zu Gast wart und alles, alles Gute für die kommende Biofachmesse in Nürnberg.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein konnten. War cool.
Das war's für heute von Foodfakt. Die Biofach findet übrigens jährlich in Nürnberg statt, dieses Jahr in der Woche vom 10. bis 13. Februar. Julian, Anne und ich werden auch vor Ort sein und wir freuen uns darauf, euch zu treffen. Wer nicht dabei sein kann, auf Instagram foodfakt-podcast werde ich einige Eindrücke teilen. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt's gerne weiter und gebt uns gerne eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.